Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Gast heute ist Leonard Dobusch. Hallo.
Hallo.
Ja, Leonard Dobusch kennt der ein oder andere Leser oder Leserin auch von zahlreichen Artikeln bei uns im Blog zu den Themen Urheberrecht, freies Wissen, Offenheit. Du hast ja verschiedene Titel und so weiter. Warst auch mal Gast in einem unserer frühen Podcasts zum Thema Linux versus Windows in großen Kommunen in der IT-Infrastruktur, was deine Doktorarbeit war. Genau. Und jetzt bist du Juniorprofessor für, ja, was eigentlich?
Für Organisationstheorie am Management Department der Freien Universität Berlin.
Also Akademiker.
Kann man so sagen, ja.
Und Experte.
Ja, das wird man immer zugeschrieben. Das würde man nicht für sich in Anspruch nehmen, das ich zumindest nicht.
Ja, auf jeden Fall haben wir dich aber jetzt hier als Experte und wollen damit auch wieder mal mehr Podcasts starten. Das ist bei uns etwas eingeschlafen. Jetzt haben wir wieder alles aufgebaut und auch wieder ein bisschen mehr Platz. Und heute reden wir über eine Kurzstudie, die du im Auftrag der Stiftung Bridge gemacht hast und die sich um digitale Zivilgesellschaft in Deutschland bzw. Netzbewegung TM in Deutschland dreht. Vielleicht sagst du mal ein paar Worte dazu, worum es überhaupt geht.
Ja, also grundsätzlich, Entschuldigung, die Stiftung Bridge ist ja eine Treuhandstiftung der Bewegungsstiftung und hat sich zum Ziel gesetzt, die digitale Bürgerrechtsbewegung in Deutschland zu stärken, auch durchaus finanziell zu fördern. Und ist eigentlich die einzige, wenn man so will, größere Stiftung, die auch da wirklich ein bisschen Geld zumindest regelmäßig in die Hand nimmt.
Wobei man sagen muss, also bevor ihr jetzt alle denkt, da geht es um riesig viel Geld. In der Regel gibt es einmal im Jahr 15.000 Euro für ein oder mehrere Kampagnen insgesamt. Mhm. Und damit ist die Stiftung Bridge aber auch die zugleich größte Förderstiftung für digitale Bürgerrechte in Deutschland. Das muss man mal in diesen Zusammenhängen sagen.
Genau, das können wir nachher noch diskutieren. Auf jeden Fall haben die mich relativ kurzfristig angefragt, ob ich für einen internen Workshop von ihnen eine Kurzanalyse, Studie ist fast schon zu viel gesagt, erstellen könnte zum Stand der digitalen Bürgerrechtsbewegung, Zivilgesellschaft, Netzbewegung, whatever, in Deutschland. Überlegung und Ausgangspunkt von Seiten der Bridge war einfach, dass zwar einerseits diese Enthüllungen rund um NSA, Snowden etc. für enormes Aufsehen gesorgt haben. Manche sprechen von Tschernobyl oder Fukushima der Netzbewegung. Gleichzeitig aber es zu keinerlei vergleichbaren Mobilisierungseffekten gekommen ist. Und die Frage auch, woran liegt das und wie könnte man vielleicht das wenige Geld, das die Stiftung hat, effektiver einsetzen? Das war sozusagen was auf diesem Workshop diskutiert wurde. Und ja, also was ich dann halt versucht habe, ist in dieser kurzen Zeit mit keinen Mitteln zusammenzuschreiben, ist so eine überblickshafte Statusbestimmung mit einem klar eingeschränkten Fokus, nämlich auf die organisierte Netzbewegung. Also was außen vor bleibt, sind einzelne Individuen, die sicher auch großen Einfluss haben, wie Sascha Lobo oder andere Leute. Aber was auch außen vor geblieben ist, ist die ganze Frage Piratenpartei. Das wäre, glaube ich, auch ein Thema für einen eigenen Podcast. Und quasi, wenn man diesen Fokus einfach nimmt, also organisierte Netzbewegung in Vereinen oder sonstigen Zusammenhängen in Deutschland, dann ist das auch relativ überschaubar. Und ja, also da habe ich halt versucht, ein paar Erklärungsansätze mal zusammenzufassen.
Ja, und was ist dabei rausgekommen?
Ja, also ich würde sagen, was man sehen kann, ist, dass die Netzbewegung in Deutschland zwar eigentlich schon durchaus in die Jahre gekommen ist, also die Anfänge der ersten Organisationen, die gegründet wurden, Chaos Computer Club, Phoebut, heute Digital Courage, war ja Mitte der 80er Jahre. Gleichzeitig ist sie aber kaum gealtert. Also obwohl irgendwie die Themen Internet, Digitalisierung, Datenschutz etc. in Mainstream der Bevölkerung angekommen sind, ist es so, dass die Organisationen klein geblieben sind, kaum professionalisiert sind. Also es gibt insgesamt, wenn man Vereine wie Wikimedia dazu zählt, weniger als 20.000 formal Förder- oder sonstige Mitglieder in diesen Vereinen. Und es gibt auch insgesamt kaum hauptamtlich Beschäftigte. Also das kann eine bewusste Entscheidung sein, so wie beim Chaos Computer Club, der sagt, nein, wir wollen das nicht aus Prinzip. Und es ist auch quasi erstaunlich, was die mit dieser ehrenamtlichen Struktur auf die Beine stellen. Gleichzeitig ist natürlich genau das, wenn man es zum Beispiel vergleicht mit der Umweltbewegung, was eben häufig passiert, was dann fehlt, wenn etwas passiert, wie zum Beispiel diese Snowden-Enthüllungen, dann fehlt es halt an dieser professionellen Basisinfrastruktur, die dann ermöglicht, ad hoc schnell sofort zu mobilisieren, sondern man muss das teilweise immer wieder neu aufbauen, man muss die Netzwerke immer wieder neu knüpfen und man kann einfach nicht sofort loslegen, wie das halt zum Beispiel die Umweltschutzbewegung kann. Und wenn man sich das im Vergleich anschaut, die haben alleine beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschlands in der Bundesgeschäftsstelle arbeiten 75 Menschen, 33 Vollzeit, also nur in der Bundesgeschäftsstelle.
Und bei Greenpeace gibt es, glaube ich, oder gab es vor ein paar Jahren 160 Festangestellte.
Genau, ja. Und wenn man sich anschaut, die gesamte deutsche Netzbewegung in Vereinen organisiert hat keine 10 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt. Ja, also das sind Dimensionen und auch, wie gesagt, von den Mitgliedszahlen her. Also
ich glaub, da müssen wir nochmal sagen, Wikimedia behandeln wir jetzt getrennt, weil bei Wikimedia Deutschland sitzen ja schon 50 Personen oder so, die aber, sagen wir mal, von denjenigen, die da politisches Lobbying betreiben, das sind auch nur 3 oder 4.
Ja, und ich glaube, man muss auch sagen, Wikimedia ist halt auch thematisch eingeschränkter. Also die haben halt einen klaren Fokus auf freies Wissen in all ihren Facetten. Wikimedia heißt ja auch Verein zur Förderung freien Wissens e.V. Und ja, profitieren natürlich von der Wikipedia, mit der sie auch auf Spendensammlungstour gehen, obwohl sie eigentlich mit der Erstellung der Inhalte jetzt unmittelbar gar nicht so viel zu tun haben. Und ja, also wenn es darum geht, so eher Querschnittsthemen, wie eben auch zum Beispiel Greenpeace Querschnittsthema im Bereich, Themen im Bereich Umweltschutz verfolgt, also die konzentrieren sich ja nicht nur auf einen Aspekt, nicht nur auf Atomenergie, sondern auch Gentechnik, auch Tierschutz und so weiter, dann diese breiteren Vereine, die sind eigentlich kaum professionalisiert.
Ja, und wir wollen darüber reden, warum das so ist. Wir haben im Vorfeld auch, basierend auf deiner Kurzstudie und auf Diskussionen, verschiedene Dilemmata des Online-Aktivismus in Deutschland identifiziert. Und vielleicht gehen wir da einfach mal der Reihenfolge mir vor.
Genau, ich meine, also um noch vielleicht zu einen Satz zu dieser Analyse zu sagen, das ist halt natürlich ein bisschen natürlich auch an der Oberfläche, ist eingeschränkt. Vom Fokus her, das ist einfach der kurzen Zeit geschuldet gewesen. Das heißt, was wir jetzt dann da, glaube ich, besprechen, knüpft eher daran an und ist eigentlich so ein auch lautes Nachdenken darüber, okay, und was heißt das, woran liegt's, wie kann man das auch vielleicht ändern?
Ja, also erste Dilemmata, was wir identifiziert haben, ist so die Kernfrage Datenschutz versus Campaigning. Mag vielleicht für die meisten erstmal ein bisschen komisch klingen. Wir haben das mal insofern als Dilemmata aufgeschrieben, weil das ist auch meine Erfahrung, die ich vor allen Dingen in diesem Bereich digitale Bürgerrechte mache, dass wir hier natürlich moralische, ethische Werte der Privatsphäre, des Datenschutzes mehrheitlich hochheben. Mehrheitlich meint, nicht jeden interessiert das, der sich für irgendwie digitale Bürgerrechte interessiert. Es gibt ja auch die Fraktion, die sagt irgendwie Datenschutz ist 80er und so weiter. Aber es geht hier grob gesagt um Überzeugung versus Pragmatismus, wenn das so richtig ausgedrückt ist sozusagen. Also tritt man auch so auf, um seine Werte im eigenen Handeln zu unterstützen, oder ist man bereit, gewisse Kompromisse einzugehen, um darüber mehr Erfolg für die eigenen Anliegen zu schaffen?
Ja, und ich meine, es ist natürlich so, wenn man in seinen Kampagnen inhaltlich sich für Datenschutz einsetzt, dann muss man einfach natürlich vorsichtiger sein, was den Einsatz von Kampagnentools betrifft. Das beginnt bei ganz banalen Dingen wie, wie gehe ich um mit E-Mails-Adressen, die ich sammle, mit welchen Tools setze ich E-Mails ein. Ja? Also dann ist es halt nicht so einfach möglich, glaubwürdig zu bleiben und gleichzeitig auf irgendwelche vielleicht komfortablen, vielleicht sogar günstigen und gut funktionierenden, aber trotzdem auf irgendwelchen US-Servern ohne irgendwelche Kontrolle ausgeführten Dienstleistungen irgendwie aufzusetzen, während die Umweltschutzbewegung zum Beispiel da natürlich ein geringeres Problem hat, weil die zwar auch natürlich jetzt nicht datenschutzfeindlich ist, aber das halt nicht so sich unmittelbar auf die Fahnen heftet, als zentrales Kernanliegen. Und ich glaube, das hat halt dann halt auch nur durch Konsequenzen, man ist dann halt auch in diesen datengetriebenen Aspekten, die auch teilweise mehr und mehr auch notwendig scheinen, zumindest wenn es darum geht, Fundraising zu betreiben, Mitglieder zu organisieren und so, dann sind wir da halt auch nicht besonders gut damit. Also wenn, dann setzen wir auf irgendwelche Open-Source-Tools, die dann aber bestimmte Dinge nicht können oder die auch auf die Bedürfnisse, die wir haben in Europa, nicht zugeschnitten sind. Ein bekanntes Beispiel ist CVCIM, das zum Beispiel Digital Courage einsetzt und das auch weiterentwickelt, was gut ist, aber zum Beispiel einfach immer noch nicht, eigentlich zu viel kann für das, was man braucht. Andererseits aber nicht besonders gut eingestellt ist auf den europäischen Bereich. Und selbst bei so Open-Source-Tools wie CVCIM ist es so, da kann man sich nicht sicher sein, ob nicht auch da dann man Kritik dafür erntet, dass man da quasi Daten sammelt, das systematisch auswertet und versucht, Fundraising damit zu betreiben. Also auch eine grundlegende Frage, ist das überhaupt opportun, das zu tun?
Ja, um mal kurz zu erklären, was CVCIM ist. Es ist eine ca. 10 Jahre altes Open-Source-Projekt rund um Kontaktmanagement und Fundraising-Management. Kommt aus dem US-amerikanischen NGO-Bereich. Damals 2004, glaube ich, im Rahmen der Howard Dean-Kampagne sind die Wurzeln gelegt worden. Setzte früher vor allen Dingen auf Drupal auf, ist mittlerweile ein bisschen flexibler geworden. Und damit kann man eine ganze Menge machen. Also man kann halt seine Mitglieder organisieren, seine ganzen Kontakte organisieren, wie ein Customer Relationship Management, was halt auch überall bei Unternehmen im Support und so weiter eingesetzt wird. Man kann damit Veranstaltungen managen, man kann darüber auch Fundraising-Mails oder Briefe rausschicken an seine Kontaktadressen und kann darüber zum Beispiel auch tracken, welche Links in welchen E-Mails wurden denn wann geöffnet. Ne, also all diese Sachen, wo Menschen, die zum Beispiel die Obama-Kampagne beobachtet haben, immer leuchtende Augen bekommen haben, was die, wie erfolgreich die doch das Netz genutzt haben, wo dann viele feststellten, da geht es ja um private Daten und Tracking und kann man eigentlich nicht machen. Aber aus Sicht einer Kampagne ist es halt relativ pragmatisch einfach geschaut, wie kann man das Ganze optimieren. Und CVCIM wird zum Beispiel von Electronic Frontier Foundation eingesetzt, von der Wikimedia Foundation, von Creative Commons. Das sind nur so drei Bereiche, die ich, oder drei Organisationen, die ich kenne in unserem Bereich, also in den USA eigentlich von allen Großen oder eigentlich wahrscheinlich von fast allen. In Europa haben wir das Problem, es ist zwar Open Source, aber vor allen Dingen auf den US-amerikanischen Finanzmarkt ausgerichtet. Das heißt, in Deutschland, in der EU haben wir ganz andere Formate rund um alles, was Geldtransaktionen geht. Das heißt, es ist nicht ganz so einfach einsetzbar, um halt zum Beispiel darüber effektiv Fundraising zu machen im Moment. Aber man kann zum Beispiel seine Mitgliederverwaltung darüber machen. Man kann zum Beispiel auch Anschreiben machen und so weiter. Und das Hauptproblem an CVCIM ist, es ist, sagen wir mal, an Open Source Tools das Beste auf dem Markt für diese Zwecke, aber es ist auch gleichzeitig eines der hochkomplexesten Softwareprojekte, die ich je gesehen habe. Also jedes Mal, wenn ich das Admin-Interface öffne, um mir das nochmal neu anzuschauen, verstehe ich nur noch Bahnhof. Also hat das typische Problem einer CRM-Software. Man muss eigentlich seine ganzen Prozesse auf diese Software umstellen und nicht umgekehrt. Das ist relativ inflexibel andersherum. Und das weitere Problem ist, es ist nicht einfach aufsetzbar. Ne? Also es ist nicht einfach integrierbar in Systeme. Das heißt, es ist jetzt nichts, was man freiwilliger kurz auf einem Server installieren könnte. Das heißt, man braucht entweder seinen eigenen Administrator, der da im Idealfall dafür bezahlt wird, weil er sollte auch noch nächste Woche in der Lage sein, Sicherheitsupdates einzuspielen und nicht verschwunden sein, wie das so öfters mal in ehrenamtlichen Zusammenhängen ist. Und man braucht halt Geld darüber hinaus, um einen Dienstleister zu beauftragen, wo es aber jetzt auch nicht viele von gibt. Aber wenn man so ein Tool hat, dann kann man damit eine ganze Menge anstellen, weil das eine ganze Menge Sache erleichtert. Wikimedia hast du schon genannt, nutzt ein CRM-System, wenn nicht CVCRM, ein anderes, ein kommerzielles. In Großbritannien gibt es beispielsweise die Open Rights Group, die größte digitale Bürgerrechtsorganisation in Großbritannien, die auch sehr erfolgreich eine kommerzielle CRM-Software einsetzt, um ihre 3.000, 4.000 Mitglieder zu koordinieren. Und da habe ich mich zuletzt mit dem Geschäftsführer unterhalten. Die zahlen da eine ganze Menge dafür. Das finden die zwar nicht ganz so cool, aber sie waren trotzdem der Meinung, es rentiert sich trotzdem, weil es ihnen mehr bringt, als es kostet. Und ohne sind die zumindest der Meinung, könnten sie viel schlechter Kampagnen fahren.
Ich meine, ich würde sagen, das ist ja nochmal eine andere Ebene oder ein anderes Dilemma, mit dem man irgendwie kämpft, weil sozusagen dieses Customer Relationship Management ist etwas, was im Hintergrund im Backoffice passiert. Das kriegt man ja außen ja eigentlich gar nicht wirklich mit. Im Idealfall kriegt man nur die Mails. Aber was natürlich auch genauso ein Dilemma ist, ist, auf welche externen Plattformen setzt man? Wo macht man Campaigning? Wo wendet man sich? Wo sucht man sich seine Öffentlichkeit? Und ich glaube, da merkt man schon auch, dass gerade wenn es darum geht, vielleicht außerhalb der üblichen Verdächtigen Leute zu erreichen, dass da die Netzbewegung in Deutschland sehr eng fokussiert ist, dass wir auch eben zurückhaltend sind, aus guten Gründen, uns auf Plattformen wie Facebook oder YouTube herumzutreiben, die halt kommerziell sind, die nicht offen sind, wo man auch keine Kontrolle eigentlich gut darüber hat, was wie angezeigt wird. Viele sind auch privat ungern dort, ja, was aber dann dazu führt, dass wir dann diese Plattformen nicht so gut beherrschen, sie nicht so gut bespielen können. Also ich finde, ein Beispiel ist halt da schon Facebook, wo eigentlich man sagen muss, okay, die Leute sind auf Facebook und nicht auf Twitter. Wenn man sich aber anschaut, wie viele Leute sind Fans von Netzpolitik.org oder von Digitale Gesellschaft auf Facebook, wie viele folgen uns auf Twitter, dann ist das genau spiegelverkehrt. Also eigentlich sind viel mehr Leute auf Facebook, aber ich glaube, Netzpolitik hat 130.000 Follower auf Twitter, auf Facebook sind es rund 17.000 oder wie viel?
Ja.
Und dann ist es aber so, also erstens sind wir dort überhaupt nicht so stark vertreten und dann auch wieder ein Grund, wenn da nicht so viele sind, sind wir auch nicht so wirklich gut, diese Plattformen zu bespielen, aber auch da wieder das Dilemma, will man das überhaupt? Soll man sich überhaupt darauf verlassen müssen, dass Facebooks Algorithmus quasi die Botschaften weiter verbreitet? Soll man nicht auf eigene Tools setzen, auf eigene Plattformen, die nicht kontrolliert werden von irgendeinem US-Unternehmen? Also es geht auch das wieder was spezifisch ist für die Netzbewegung, würde ich sagen. Auch da ein Beispiel wieder. Ich kenne irgendwie einen, mir hat jemand erzählt, einen Community Manager vom WWF. Natürlich geben die Geld für Facebook-Werbung aus. Ja? Und die haben 100.000 oder mehr Fans auf Facebook und erreichen mit einem optimierten Targeting da auch durchaus inzwischen regelmäßig gute Klickraten, was das betrifft. Ich glaube, es wäre ein veritabler Shitstorm, der drohen würde, wenn Digitale Gesellschaft e.V. sagen würde, oh, und von unseren Spendengeldern, da investieren wir jetzt mal ein paar tausend Euro in Facebook-Werbung. Ich glaube, das wäre zu Recht, würde man das kritisieren. Ja? Also ich glaube, das ist halt auch etwas, wo so ein Trade-off ist, der es auch dann nicht leicht macht, gerade in dem Bereich, wo wir eigentlich gut sein sollten, nämlich Online-Öffentlichkeit zu organisieren, ja? in Probleme laufen, die gerade den Themen, die wir vorantreiben, auch inhärent sind.
Ja, ist ja, um mal ein anderes Beispiel zu bringen, wir verzichten bewusst auf netzpolitik.org, auf die sehr invasiven Facebook, Twitter und Co. Plugins, die automatisch ermitteln, wenn man eingeloggt ist, dass man jetzt gerade auf netzpolitik.org geht. Also wir haben bei uns im Moment gibt es einen Fehler, aber demnächst mit dem Relaunch in 3 Wochen wieder die Zwei-Klick-Lösung. So lange haben wir auf den Sharer umgestellt, da muss man auch zweimal klicken, aber so eine andere Lösung. Also es wird nicht automatisch getrackt, sondern erst, wenn man da aktiv Mausklicks gemacht hat. Und wir wissen aber, unsere Inhalte würden viel öfters verteilt von Menschen und viel öfters damit andere Menschen erreichen, die wir sonst nicht erreichen, wenn wir einfach mal wie alle anderen oder fast alle anderen Medien einfach mal sagen würden, Datenschutz egal, wir packen jetzt diese Facebook-Buttons so rein, dass es nur noch ein Klick ist, um das Ganze sofort bei sich zu teilen. Und das ist halt auch so ein Dilemma, so, ne? Wenn wir einerseits irgendwie abhängig sind, was wir zum Glück nicht so sind, von irgendwie Reichweite und Einblendungen, um Banner zu verkaufen nach Reichweite, dann kann ich halt eigentlich Medien verstehen, die halt sagen, naja, wir wollen lieber Reichweite haben. Ne? Aber andererseits ist es bei uns halt, wir setzen da halt mehr auf Datenschutz und die ethische Debatte, aber natürlich sind wir dadurch benachteiligt. Und wenn man sich halt mal diese ganzen erfolgreichen Kampagnen anschaut, da sind natürlich die in sozialen Medien erfolgreicher, die auch sagen, Datenschutz, egal. So, ne? Hauptsache so einfach wie möglich das Teilen machen. Und dann werden die Inhalte auch geteilt und erreichen halt ganz andere Zielgruppen.
Ich meine, umgekehrt muss man wieder sagen, dass die erfolgreichsten Online-Mobilisierungsplattformen eigentlich dann trotzdem nicht mal auf Facebook setzen, also wenn es wirklich darum geht, auch die Leute zu irgendwelchen Protesthandlungen oder zu Aktivitäten zu animieren, sondern die setzen eigentlich immer noch auf good old E-Mail. Ja, also das ist im US-amerikanischen Raum bekannteste Vorreiterplattform war MoveOn.org, also so eine progressive Politikplattform, die eigentlich entstanden ist im Nachgang des Clinton-Lewinsky-Skandals, aus dem heraus entstanden ist Avaaz, aus dem heraus entstanden ist auch Campact, also als das Vorbild war MoveOn.org, und die setzen bis heute eigentlich auf vor allem auf E-Mail, ja, und betreiben aber exzessives AB-Testing, das heißt, sie in kleinen Subgruppen testen sie Überschriften von Mails, testen sie Mailtexte und schauen an, okay, wie zu welchen Click-Through-Raten führt das, was führt wirklich zu Spenden, wie muss ich meine Mails formulieren, dass das am Endeffekt dann auch wirklich effektiv ist. Und ich habe den Eindruck, dass das auch nicht verbreitet ist, was natürlich wiederum einerseits damit zusammenliegt, dass vieles dieser AB-Test-Tools auch Tracking und Datenschutzfragen aufwerfen. Das ist das eine, aber das andere ist, es ist auch jetzt nicht unbedingt was, was man so gerne nebenher mal in der Freizeit machen kann. Dafür braucht es Routinen, damit man das regelmäßig wiederholen kann. Man braucht einen Grundstock an E-Mail-Datenbanken, auf denen man aufsetzen kann, und gleichzeitig ist das aber natürlich auch ein Teufelskreis. Das führt dazu, dass man eigentlich teilweise schlecht ist, wenn es darum geht, wirklich viele Leute zu erreichen, Fundraising gut zu betreiben. Damit fehlt aber wiederum diese Basis, die eigentlich erforderlich ist, um so etwas wie AB-Tests, wie professionelles E-Mail-Campaigning auch wirklich effektiv betreiben zu können.
Auch da spielt dann in der Regel CRM, also Customer Relationship Management Tools, eine Rolle, um nämlich diese E-Mails zu bespielen, um dann zu testen, funktioniert die eine E-Mail-Überschrift oder der eine Text besser als der andere, kannst du halt dann mit diesen Tools sehen, wie oft wird eine E-Mail geöffnet, auf welche Links wird eher draufgeklickt, und das wertet man dann einfach aus. Das kann man natürlich auch pseudonymisieren und so weiter, ne? Aber das ist das eine, also eigentlich, sagen wir mal, eher eine pragmatische Herangehensweise an Campaigning. Andere Sache ist natürlich, dass dann diese Plattformen, die jetzt, sagen wir mal, nicht inhaltsgetrieben sind, insofern, dass sie halt ein Thema beackern, sondern quasi ganz von einem Thema zum nächsten springen, auch über diese AB-Tests herausfinden, ob jetzt gerade ein Thema heiß genug ist. Ob es genug Spenden einbringen kann oder sonst wie. Und da gibt es natürlich dann die Unterschiede, während wir zum Beispiel auf jedes netzpolitische Thema setzen, was wichtig ist, auch wenn es gerade keinen interessiert, schauen die natürlich, wo es am meisten zu holen und wo lohnt es sich am ehesten, irgendwas zu machen. Das ist dann meistens so diese Theory of Change, wo man dann auch gleichzeitig denjenigen, die man eine E-Mail schreibt, das Gefühl vermittelt, dass man jetzt mit seiner Unterschrift einer Petition etwas verändern kann, wo es dann meistens darum geht, kurz bevor irgendwas passiert, irgendwie nochmal aktiv zu werden, wo dann aber auch eine Kombination da ist aus, man schickt E-Mails raus mit einer Aufforderung zur Handlung, nämlich etwas zu tun. In der Regel unterschreibt diesen offenen Brief, diese Petition oder sonst wie, und dann die nächste Aufforderung, und jetzt teile es. Das Teilen wird so einfach wie möglich gemacht, diesen Aufruf an all deine Freunde über Twitter, über Facebook oder sonst wie, und schick diese Mail weiter.
Ja, ich meine, da muss man natürlich sagen, ich glaube, ich würde niemals AB-Testing verwenden, um Themensetzung damit irgendwie zu klären oder zu entscheiden. Ich glaube, das ist auch ein bisschen latent unpolitisch. Also worum es natürlich geht, einem netzpolitischen Verein, der sich selbst noch ernst nimmt, ist, dass man sagt, okay, das sind die großen Bedrohungen, die identifiziere ich, und diese Themen will ich zum Thema machen. Also das Paradebeispiel dafür, und da werden wir, glaube ich, später nochmal drüber sprechen, ist natürlich Netzneutralität gewesen. Ich meine, Netzneutralität, den Begriff gab es eigentlich vor 15 Jahren noch nicht mal. Der wurde geprägt von Tim Wu und anderen in den USA, und das ist ja ein Thema, bis heute versteht das kaum jemand, was eigentlich damit gemeint ist, man muss es immer erklären, aber wenn man es dann mal damit durchgedrungen ist, dann wird auch deutlich, warum das wichtig ist, warum das zentral ist. Und da ging es ja genau darum, ein Thema zum Thema machen. Und das kann ich nicht einem AB-Test überlassen, weil wenn ich frage, okay, was interessiert dich, YouTube-Videos schauen oder Netzneutralität oder so, dann klar, was gewinnt. Aber ich glaube natürlich, wenn man sagt, okay, das Thema wollen wir vorantreiben, kann ich natürlich trotzdem auf Basis dieser Entscheidung dann, okay, aber mit welcher Botschaft bringe ich so ein sperriges Thema wie Netzneutralität wirklich an die Leute? Und da sind halt solche AB-Tests dann sicher auch was man einfach stärker machen muss, ja? Wenn man wirklich noch Leute erreichen will, die man nicht sowieso schon anspricht. Ja. Das ist, finde ich, schon ein Bereich von Professionalisierung, wo derzeit einfach nichts passiert, ja, wo einfach die Ressourcen dafür auch fehlen.
Ja, und eine andere Frage ist ja, wie setzt man überhaupt E-Mail ein? Ne? Also setzt man überhaupt E-Mail ein? Ich habe das ja auch jahrelang unterschätzt, beziehungsweise eigentlich auch gehofft, dass E-Mail irgendwann endlich mal tot ist, weil ich einfach zu viele E-Mails bekomme am Tag und das meiste davon echt von Spam bis sonst wie unnütz ist und mich ganz schön vom Arbeiten abhält. Aber ich habe unterschätzt, wie mächtig E-Mail trotzdem ist, um andere Leute zu erreichen. Und das halt, sagen wir mal, wenn man Fundraising machen möchte, E-Mail, eine Aufforderung per E-Mail an einen Verteiler viel erfolgreicher ist, da gibt es eine ganze Menge Studien zu, als wenn man jetzt über Twitter sagt, ey, spendet hier. Das ist also, da habe ich echt dieses Mediennutzungsverhalten, sagen wir mal, der Masse komplett unterschätzt. Und ich stelle es auch immer wieder fest, wenn ich dann mit anderen rede, die eher so aus dem Nerd-Aktivistenkreis kommen, die den ganzen Tag sagen, E-Mail interessiert mich überhaupt nicht. Und eher so eine total subjektive Perspektive einnehmen und daraus dann irgendwie übertragen, dass es niemanden interessiert. Oder also ein schönes Beispiel war, als dann Digital Courage damals noch Föbot mal angefangen hat mit einer gewissen Professionalisierung und dann auch mal über ihr CRM-System die ersten Fundraising-Briefe irgendwie rausgeschickt hat, dann kam das auch in Teilen dieser Community sofort als irgendwie, die schicken jetzt Battle-Briefe raus und sonst irgendwie, also sehr negativ an, wobei das eigentlich dasselbe ist, wie alle anderen auch agieren und es eigentlich ein weiterer Schritt zu einer Professionalisierung und damit auch einer Refinanzierungsstrategie eigentlich war.
Ich meine, ich würde sagen, das ist ein weiteres Dilemma, das man halt sicher beobachten kann, ist, dass haben wir es mit, bleibt man bei dieser Hobby-Lobby-Strategie, ich glaube, du hast gesagt, Sascha Lobo hat das, glaube ich, geprägt, eigentlich den Begriff oder so, oder geht man stärker in Richtung Professionalisierung, was halt nicht bedeutet, dass man deshalb ehrenamtliches Engagement geringschätzt. Im Gegenteil, ich würde sagen, es ist fast auch ein Paradoxon, dass man sagt, eigentlich braucht es ein Mindestmaß an hauptamtlichem Kern, der überhaupt es ermöglicht, dann große Zahl an Ehrenamtlichen zu koordinieren, zu unterstützen, dabei ihr ehrenamtliches Engagement auszuüben. Also das merkt man auch in anderen Bereichen. Wenn man jetzt ganz rausgeht aus den bisherigen Fällen Umweltschutz oder Netzpolitik, das Rote Kreuz hat natürlich einen starken hauptamtlichen Apparat, mit dem das aber dann schafft, tausende ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zu koordinieren. Und das heißt, ich glaube, es ist auch gar nicht so ein Widerspruch unbedingt, sondern das Problem ist eher, wie schafft man es mal, eine quasi Mindestgröße zu erreichen, die es dann erlaubt, auch den Anteil ehrenamtlicher Beiträge wieder zu steigern. Also ich glaube, derzeit ist es eher so, man ist sogar überfordert mit den Hilfsangeboten und kann gar nicht mal wirklich die Leute, die gerne mithelfen würden, denen genug Arbeit zu geben, weil man nicht mehr damit fertig wird, das dann wieder zusammenzufügen.
Ich kann da mal zwei Beispiele bringen. Also einmal bei netzpolitik.org haben wir jeden Tag irgendwie eine Handvoll Angebote von Leserinnen und Lesern, die gerne irgendwie mithelfen wollen würden. Aber allein schon das Beantworten mit der Antworten, wir wissen jetzt auch leider nicht, wie wir dich irgendwie managen können, kostet schon Zeit. Und allein der Gedanke daran, dass man dann da 100, 200 Leute hat, die gerne mithelfen wollen würden. Wahrscheinlich, wenn wir es offensiv vertreten würden, hätten wir noch viel mehr, würde die ganze Redaktion lahmlegen. Wir kämen gar nicht mehr zum Artikel schreiben, weil wir in der Regel dann auch eine 1:1 Betreuung machen müssen. Man kann natürlich die ganze Zeit irgendwelche Mails rausschicken, aber mit Handlungsvorschlägen, aber dann kriegt man die ganze Zeit Fragen zurück und muss das koordinieren. Und das war eigentlich auch damals so ein Grund, warum wir als Digitale Gesellschaft e.V. gegründet worden, erstmal so einen Closed Shop gemacht haben, weil uns halt auch klar war, wenn jetzt irgendwie auf einmal jeder mitmachen kann, dann sprengt das eigentlich von Anfang an und dann diskutiert man eigentlich nur noch rum über irgendwelche Sachen, beziehungsweise man ist noch nicht mal in der Lage, diesen Grundstock so aufzubauen, damit man dann später mal in der Lage ist, die Leute, die mitmachen wollen, irgendwie an die Hand zu nehmen und quasi mit denen gemeinsam etwas zu entwickeln. Also das stellt man sich immer mal von außen immer so vielleicht ein bisschen naiver vor, als es tatsächlich im normalen Arbeitsalltag dann ist.
Ja, und ich glaube, der zweite Aspekt, der natürlich jetzt, also es wäre die eine Sache, das Verhältnis von von ehrenamtlichem Engagement zu hauptamtlichen oder professionalisierten Teilen, dass das eben durchaus ein wechselseitig verstärkendes Element hat, wobei man natürlich sich auch klar sein muss, dass das trotzdem natürlich neue Arten von Konflikte produziert. Also wenn, das merkt man zum Beispiel an dem stärksten professionierten Verein in der Szene, der Wikimedia Foundation, beziehungsweise in Deutschland, Wikimedia Deutschland e.V., wo das halt schon dazu führt, dass es immer wieder Reibereien gibt zwischen der Community der ehrenamtlichen Wikipedianerinnen und Wikipedianer und dem Verein, weil halt man sagt, okay, was machen die eigentlich mit dem Geld? Ich meine, wir quasi schreiben die Artikel, wegen uns kommen die Spenden und die stellen da dauernd neue Leute an, jetzt haben die irgendwie schon 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was machen die eigentlich? Und so, also ich glaube, das ist auch kein Selbstläufer. Also nicht, dass quasi diese Unterstützung auch immer als solche erlebt wird oder es ist halt dann teilweise auch so, dass der Verein auch manchmal Dinge macht, die vielleicht dann nicht unbedingt genau das sind, was einem selber am meisten interessiert. Ich glaube, es gibt auch weiterhin Konflikte. Das ändert aber nichts daran, dass es sind wahrscheinlich andere Konflikte. Also, wenn man gar nicht genug Ressourcen hat, um überhaupt Ehrenamtliche längerfristig bei der Stange halten zu können und unterstützen zu können. Ich meine, das andere ist, was halt sicher etwas ist, was halt nur mit Professionalisierung möglich ist, und ich glaube, da können wir kurz mal auch über dieses Thema Netzneutralität sprechen. Du warst da von Anfang an dabei, aber was man da schon noch gesehen hat, dieser, wenn man so will, vorläufige Erfolg, es ist noch nicht ganz zu Ende, weil ja noch der Rat im Herbst das Thema nochmal auf der Agenda haben wird, aber dieser Erfolg war halt nur möglich, weil, ohne dass da öffentliche Aufmerksamkeit da war, im Hintergrund von einer kleinen Handvoll an Leuten in Brüssel vor Ort wirklich der Boden bereitet wurde für den Tag X, nämlich für die Abstimmung, und dann konnte man quasi da nochmal mobilisieren dafür, aber das hätte alles nichts genützt, wenn nicht vorher im Hintergrund professionell das vorbereitet worden wäre.
Ja, das war vor allen Dingen von EDRI, European Digital Rights, mal kurzer Ausläufer, was ist EDRI? EDRI wurde vor 11 Jahren gegründet und ist ein Zusammenschluss aus, ich glaube, mittlerweile 36 Bürgerrechtsorganisationen aus der gesamten EU. Dazu gehören aus Deutschland Chaos Computer Club, Digital Courage, Digitale Gesellschaft. Dazu, ich glaube noch FIF oder so, weiß ich jetzt nicht so genau. Es gibt noch ein paar verschiedene Observer wie Wikimedia oder AK Zensur, AK Vorrat. Und aus dem Ausland dann natürlich La Quadrature du Net als Observer, aber dann Bits of Freedom aus den Niederlanden, Open Rights Group aus Großbritannien und so weiter. Und EDRI ist eigentlich mal als loses Netzwerk gestartet, um mal so grenzübergreifend Sachen zu koordinieren. EDRI war zum Beispiel schon in der gegen die Vorratsdatenspeicherung aktiv. Da kannte das in Deutschland kaum einer. So um 2005 gab es da die erste Petition mit 50.000 Unterschriften, als sie da beschlossen wurde in der EU. Und EDRI hat es geschafft, vor allen Dingen in den letzten Jahren auch vor allen Dingen finanziert durch internationale Stiftungen, ein Büro aufzubauen, wo man tatsächlich sieht, je mehr Mitarbeiter da sind, und das sind im Moment nur 5, natürlich verstärkt durch die ganzen Mitgliedsorganisationen aus ihren Mitgliedstaaten. Aber diese 5 Leute in Brüssel machen dort vor allen Dingen ja, Lobbying. Also die beobachten, machen also monitoren aktuelle Gesetzesvorschläge, die sind auch ansprechbar für Politiker, gehen auch auf Politiker zu, unterstützen diese mit Argumenten aus einer zivilgesellschaftlichen Grundrechtsperspektive. Und man sieht tatsächlich, je mehr da EDRI aktiv sein kann, indem sie mehr beobachten können, mehr aktiv werden können, umso erfolgreicher werden wir auch auf EU-Ebene und werden zu einem Machtfaktor in diesen ganzen Debatten. Obwohl es da Herrscher an Industrielobbyisten gibt mit ganz anderen Budgets und ganz anderen Zahlen an hochbezahlten Lobbyisten, weil ja, wir eigentlich so die Guten sind, so mehr oder weniger. Ne?
Ich glaube, da merkt man auch, dass es Grenzen gibt, trotzdem auch, was Geld bewegen kann. Also natürlich gibt es in jedem Land bei den jeweils führenden großen Telekommunikationsunternehmen mehr hauptamtliche Lobbyisten als in ganz Europa netzpolitische professionell angestellte Aktivisten, wenn man so will. Aber das ändert nichts daran, dass einfach ein Argument vorgetragen von einer NGO, die jetzt keine Industrieinteressen vertritt, einfach mehr Legitimität und damit auch mehr Gewicht haben kann, wenn es bis zu Volksvertreterinnen und Vertreter, wenn man so will, überhaupt durchdringt. Ja. Also ich kann nur berichten aus eigenen Erfahrungen und Gesprächen in Brüssel mit Abgeordneten, die sind so dankbar, dass es sowas gibt wie EDRI, weil das Problem ist, die werden belagert von irgendwelchen eben Telekom-Lobbyisten, wenn es um Netzneutralität geht zum Beispiel, und dann wollen die halt, und natürlich kann man auch von den Abgeordneten nicht erwarten, dass die müssen ja alle Themenfelder irgendwie mehr oder weniger beackern, dass die dann da wirklich auch immer eine Antwort haben. Die sind nicht so drinnen in diesem Thema und sind dann auch angewiesen darauf, dass ihnen sozusagen die Gegenposition verständlich erklärt wird, aufbereitet wird. Dann, und das hat man jetzt mehrfach schon gesehen, dann kann das durchaus auch eben die Konsequenz haben, dass dann die Industrie nicht so locker durchdringt. Ja.
Vor allen Dingen halt auch verstärkt durch so Grassroots-Lobbying, wie wir es eigentlich, ich glaube, das erste Mal erfolgreich damals bei den Softwarepatenten zwischen 2002 bis 2005 geschafft haben durchzusetzen. Also, dass sich Bürger, dass sich echt Betroffene direkt aus den Mitgliedstaaten an ihre Abgeordneten wenden, quasi als Bürger, nicht nur als Lobbyisten, die dafür bezahlt werden, als Söldner so quasi. Und jetzt mit der Safe the Internet EU-Kampagne zur Rettung der Netzneutralität hatten wir auch 4 Monate lang ausprobiert, mal so archaische Kommunikationsbrücken wie Fax zu nutzen. Da sind halt echt 26.000 Faxe verschickt worden. Und das war schon ein Unterschied, ob jetzt, sagen wir mal, bei einem Abgeordneten bis zu 100 Faxe am Tag ankommen, als wenn man die zuspammt mit E-Mail, am besten noch alle mit demselben Subject, wo nach der dritten E-Mail sofort ein Spamfilter eingesetzt wird und das gar nicht mehr so durchdringt. Und das hat tatsächlich in diesem Fall für einiges, also für diese Mehrheiten wahrscheinlich gesorgt, dass sich so viele Bürger wegen diesem Thema gemeldet haben. Und das ist auch so eine Erfahrung von uns, je mehr Bürger sich melden bei einem Abgeordneten, der überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun hat, der sich nur daran orientiert, was seine Kollegen ihm irgendwann vorschlagen, wenn es um die Abstimmung geht, die Kollegen eigentlich die ganze Zeit bearbeiten. Aber je mehr die dann von den Bürgern erfahren, dass es ein Thema gibt, von dem sie noch nie gehört haben, aber da schicken die ganze Zeit irgendwelche Leute Faxe oder rufen an oder schicken E-Mails so mit individuellen Ansprachen und um darauf hinzuweisen, dass es da Grundrechtsprobleme und so weiter gibt, umso erfolgreicher ist das Ganze. Das ist eigentlich immer so ein sehr gutes Zusammenspiel aus. Man braucht eigentlich quasi Hauptberufliche, die Zeit haben, sich in diese Ausschusssitzung reinzusetzen, das zu beobachten, diesen ganzen legislativen Prozess so zu begleiten, auch als Experten quasi, die wissen, an welcher Stelle kommt was und wo findet man die richtigen Dokumente und wie liest man vor allen Dingen diese Dokumente richtig. Und dann gleichzeitig viele Freiwillige zu haben, die man aktivieren kann, die dann gemeinsam für eine Sache eintreten.
Ja, und was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, ist eben, dass aber diese Mobilisierung, die wir da jetzt in den letzten Wochen bei der Netzneutralitätskampagne gesehen haben, dass das einfach auch kein Dauerzustand sein kann. Also, und ich glaube, das kann auch gar nicht das Ziel sein, irgendwie die Leute dauermobilisiert zu halten, weil da brennt man aus und die Leute sind auch nicht gewillt, ständig sich nur mit Netzpolitik zu beschäftigen. Das ist ein Privileg vielleicht für manche, die das tun können, aber eigentlich interessieren die Leute, haben die ihr eigenes Leben. Ja? Und es geht eher nur darum, dann, wenn es wirklich darauf ankommt, die aktivieren zu können. Und dieses Vorbereitetsein auf den Tag X, wenn es notwendig ist, zu mobilisieren, um wirklich ein Zeichen zu setzen. Und das hat dann, wenn das gelingt, auch meistens wirklich einen Effekt. Also kann man ja wirklich beobachten. Das ist aber etwas, was eben erfordert, dass es eine Art Mobilisierungsinfrastruktur gibt, die vorhanden ist und die das vorbereitet, die auch weiß, okay, jetzt lohnt es sich, diese Maschinerie in Gang zu setzen, in Bewegung zu setzen. Und das Mutmachende eigentlich an den letzten Entwicklungen rund um Vorratsdatenspeicherung und Netzneutralität, und das war bevor diese Kurzstudie von mir zum Beispiel geschrieben wurde, die ist vielleicht ein bisschen depressiver ausgefallen, weil da war eher noch die Überlegung, okay, es tut sich nicht so viel. Aber das Positive ist, man sieht, man muss nicht hunderte Lobbyisten haben, um mit ebenso vielen Telekom-Lobbyisten mithalten zu können. Es reicht eigentlich, dass es einen Grundstock gibt, aber der muss da sein. Wenn der fehlt, dann ist man eigentlich zu spät dran. Also andere Beispiele, wo man halt zu spät dran war, weil es das gerade noch nicht gegeben hat, sind halt so internationale Abkommen, die heute noch bestimmen, wie vieles reguliert wird, zum Beispiel im Bereich des geistigen Eigentums. Also TRIPS zum Beispiel, das wurde halt in Wirklichkeit, die Verhandlungen zu TRIPS begannen in den 80er Jahren, der sogenannten Uruguay-Runde, der WTO. Dann abgeschlossen wurde TRIPS 94. keine der Organisationen, abgesehen von Föbut und CCC, gab es damals überhaupt schon. Oder FIF gab es auch, ja, aber die waren dort eigentlich keine Player. Diese Abkommen werden fernab von Parlamenten verhandelt. Die Parlamente selbst können dann am Ende eigentlich nur noch Ja oder Nein sagen, aber da ist eigentlich die Geschichte schon gelaufen und dann Abkommen wirklich zu verhindern, ist dann halt teilweise schwierig. Ja? Wobei das immer noch ein konkreter Punkt ist. Das hat man auch bei ACTA gesehen, das war ja auch fertig ausverhandelt auf irgendwelchen entfernten Ebenen, aber zumindest musste das Parlament zustimmen, das war ein klarer Adressat und da konnte man dann halt auch dann nochmal dazwischengrätschen. Aber was man halt auch sieht, es ist ja nicht mit ACTA erledigt. Man gewinnt ja so einen Kampf nicht einmal und dann ist vorbei, sondern jetzt haben wir vor der Tür TTIP und noch drängender CETA, also CETA, ein Abkommen zwischen Kanada und der Europäischen Union, wo ganz viele Dinge, die auch in ACTA irgendwie eine Rolle gespielt haben, jetzt wieder auf der Agenda stehen und wieder drohen, über den Umweg von irgendwelchen internationalen Verträgen Eingang zu finden ins europäische und damit auch ins nationale Recht.
Ja, ACTA ist so ein schönes Beispiel, weil da kann man auf verschiedenen Ebenen drüber diskutieren. Also einmal war ACTA, die Ablehnung kam ja auch nicht aus dem, so plötzlich, aber trotzdem war es so eine Verkettung von glücklichen Umständen. Ne? So muss man sagen, ACTA wurde, glaube ich, die ersten Verhandlungen haben 2006 angefangen, so die kleine organisierte Zivilgesellschaft hat spätestens 2008 angefangen, dagegen zu campaignen. Das hat aber echt überhaupt niemanden interessiert so. Und wir waren aber schon gut drin in dem Thema. Wir hatten die Argumente, wir hatten eigentlich auch das Framing, worum es geht. Wir waren auch sehr nah an dem parlamentarischen Prozess in Brüssel dran. Also wir wussten halt, nicht alle EU-Abgeordneten finden das jetzt so super, was da kommt, weil das halt irgendwie auch sehr viele schwammige Formulierungen enthielt. Und als dann auf einmal diese Verkettung glücklicher Umstände mit irgendwie Soap-Piper in den USA, dann gehen auf einmal in Polen lauter Leute auf die Straße, wo keiner so genau wusste, warum und sonst wie. Dann wurde es auf einmal ein Medienereignis, schwappte nach Deutschland rüber. Dann wurde es hier verstärkt mit irgendwie 100.000 jungen Menschen auf der Straße, die Angst hatten, dass irgendwie YouTube abgeschaltet wird oder man zukünftig sonst was nicht mehr machen darf. Und das hatte aber uns quasi, also uns hat geholfen, dass wir vorbereitet waren. Wir hatten die Argumente und als auf einmal diese Medien Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wurde, konnten wir das einframen. Wir konnten halt sagen, worum es geht, was die Probleme sind, warum diese Debatte da ist und warum dieses Abkommen nicht gut ist. Und gleichzeitig hatten wir ein Endziel, nämlich, dass irgendwann eine Abstimmung da ist, die auch noch günstigerweise nur ein Ja oder Nein enthielt. Das ist ja zum Beispiel, ich war auch so ein bisschen rund um die europäische Datenschutzrichtlinie da involviert. Da konnten wir gar nicht so genau so ein Campaigning machen, weil da ging es um hunderte verschiedene Änderungsanträge in der letztendlichen Abstimmung. Da kannst du nicht einfach mal irgendwie sagen, okay, und jetzt stimmen wir irgendwie für, also bei den hunderten Anträgen für Ja, Nein, Ja, Nein, Ja, Nein, sondern bei ACTA war es Ja oder Nein. Sind wir dafür, sind wir dagegen und die Abstimmung ist demnächst und da konnte man sagen, dagegen oder dafür. Und das war halt ein großer Erfolg, aber dieser Erfolg kam auch nur durch halt diese glücklichen Umstände und weil wir vorbereitet waren auf die Debatten. Wir hatten die Argumente, die hatten halt bis dahin nur keinen interessiert. Wir mussten halt sozusagen nur noch diese Welle reiten.
Ich glaube, was bei ACTA auch gut funktioniert hat, war das Framing, eben diese Schwammigkeit, ja, eigentlich endlich mal auszunutzen zum Schaden von so einem Abkommen. Weil das ist ja eigentlich eine völlig bekannte Strategie. Also man spricht sogar, also in der Regulierungsforschung spricht man da von strategischer Ambiguität. Das heißt, die Staaten müssen sich ja bei solchen internationalen, multilateralen Abkommen, müssen sie sich ja alle einig werden. Das ist ja Einstimmigkeitsprinzip. Wie macht man das also, wenn man sich nicht einig wird? Man wählt einfach einen schwammigen Begriff. Da können quasi dann alle Seiten das reinlesen, was sie gerne reinlesen wollen. Und dann kann man sagen, okay, dann stimmen wir halt zu. Also diese strategische Ambiguität, warum führt aber dann dazu, dass in Wirklichkeit, wenn es dann darum geht, diese Abkommen umzusetzen ins jeweilige nationale oder Recht, dann hat die nächste Lobbyrunde startet, was man quasi also nicht schon im Abkommen selber durchgesetzt hat, das setzt man dann halt in der Umsetzung des Abkommens durch. Und das ist natürlich immer schwierig. Und das war ja auch bei ACTA die Gegenstrategie der ACTA-Befürworter. Die haben gesagt, ja, aber da steht doch alles gar nicht so drin. Ja, stimmt, es stand nicht genau so drin, ja, aber das war Kalkül. Und was man eigentlich gemacht hat, ist, man hat gesagt, man könnte das so und so auslegen. Man hat diese Schwammigkeit genutzt, so wie es ja auch quasi gedacht war. Ja, nämlich, man hat genau das reingelesen, was durchaus manche Leute auch sich gewünscht haben damit. Und das war sozusagen, glaube ich, ein wichtiger Erfolgspunkt in dieser Gegenstrategie. Gleichzeitig ist aber so etwas, was das gelingt halt auch nicht jedes Mal. Und ich möchte schon nochmal betonen, ich glaube wirklich, man darf nicht unterschätzen, dass bei TTIP und bei CETA ähnliche Fragestellungen, die aber auch weit über Themenbereiche der Netzpolitik hinausreichen, einfach sich wieder stellen werden, einfach weil verschiedene auch Interessen da wiederum ihre Dinge durchsetzen wollen über den Umweg von einem internationalen Abkommen, was sie halt im nationalen Parlament oder im EU-Parlament nicht geschafft haben. Ja. Und ja, also das ist sicher etwas, was man da beobachten kann und was aber in ACTA mal gelungen ist, diese Ambiguität endlich mal sozusagen zum Nachteil des Ganzen einzusetzen und auszulegen.
Ja, da sind wir mal gespannt, was rund um TTIP und CETA kommt. TTIP konnte man schon beobachten, also das europäische, US-amerikanische Transatlantik-Freihandelsabkommen. Ich weiß nicht, ob wir es eben schon so beschrieben oder genannt hatten. Da gibt es vor allen Dingen einen Punkt, Investor States.
Genau, also was da derzeit umstritten ist, es gibt ja eigentlich kursieren zwei Begriffe, TAFTA, also das klingt so wie NAFTA, nordamerikanisches Freihandelsabkommen, oder und TAFTA wäre so Transatlantic Free Trade Agreement oder TTIP. Warum sagen wir eigentlich TTIP? Weil da dieses Investment drinnen steckt. Also, und das bezieht sich darauf, dass mit TTIP verbunden sein soll die Möglichkeit für Konzerne, zu klagen, wenn sich irgendwelche Bestimmungen nachträglich ändern und sie sagen, ja, das schädigt jetzt unsere Investitionen. Um ein Beispiel aus dem Bereich mit Bezügen zur Netzpolitik zu nennen, wenn also ein US-Konzern dann in Europa investiert und danach wird zum Beispiel Datenschutzbestimmungen geändert oder verschärft, werden Verbraucherschutzbestimmungen geändert, im Urheberrecht zum Beispiel, und dann könnte dieses Unternehmen, das investiert hat, den Staat verklagen und sagen, das schädigt meine Investitionen, ich will Schadenersatz haben. Also das ist ein völliges Novum. Selbst im Rahmen der Welthandelsorganisation, der WTO, ist es so, es können zwar Staaten, andere Staaten verklagen und vor ein Schiedsgericht zerren, aber dass sozusagen Unternehmen unmittelbar einen Staat verklagen, das ist halt bisher eigentlich etwas, was nicht möglich war. Das Ziel natürlich dahinter ist, Pflöcke einzuschlagen, Handlungsfähigkeit zu beschränken ja, also es heißt dann zwar, Handel zu fördern, aber vor allem ist das im Interesse großer Unternehmen, die halt sich leisten können, überhaupt sowas einzuklagen. Und ja, also, und das betrifft natürlich auch nicht nur die Netzpolitik, das betrifft auch Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmerschutzbestimmungen und so weiter. Und
Umweltbestimmungen.
Und das Hauptproblem ist, dass wird an TTIP kritisiert, aber in CETA steht dasselbe auch schon drinnen, in diesem Abkommen mit Kanada. Und das Problem ist, das gibt natürlich auch wieder Abkommen zwischen Kanada und den USA. Die meisten US-amerikanischen Firmen sitzen auch in Kanada. Das heißt, selbst wenn jetzt TTIP scheitern sollte, kann über den Umweg CETA quasi das gleiche Regime trotzdem drohen. Also die gleichen Konsequenzen können drohen. Und das heißt, das wird, glaube ich, eine der Herausforderungen sein, die beiden Abkommen miteinander zu verknüpfen, weil es eine große TTIP-Skepsis gibt. Aber CETA, von denen, das ist überhaupt niemanden, bei überhaupt niemanden am Schirm, hat man den Eindruck.
Und sagen wir mal, eine weitere Herausforderung ist noch, ACTA war zwar schon relativ breit, weil so die ganze Palette an geistigen Monopolrechten da enthalten waren, die vollkommen unterschiedlich zu bewerten sind von irgendwie, das Lieblingsbeispiel war ja immer, da geht es eigentlich um Kettensägen, die nachgebaut werden und nicht mehr alle irgendwie Sicherheits Tests durchlaufen haben und dann eine Marke schädigen können, indem Leute sich daran verletzen an diesen Nachbauten, bis hin zu Urheberrecht oder Markenrechte und sonst wie. Und bei CETA und TTIP ist die Herausforderung, da geht es einfach um viel mehr.
Noch viel
da
mehr.
Da geht es um Autos, da geht es um irgendwie Chlorhühner, das ist immer der Running Gag bei TTIP. Also geht es um alles, was Wirtschaft ist. Was natürlich, sagen wir mal, eine Entscheidung im Europaparlament erschwert aus unserer Sicht, wenn man nämlich sagt, nee, wollen wir nicht, weil im Thema Datenschutz oder Urheberrecht in dem Kapitel stehen schlechte Sachen drin, dann können natürlich Abgeordnete sehr leicht überzeugt werden von wegen, ja, aber der Automobilbranche, da gibt es 1 Million Jobs und da geht es gar nicht um Datenschutz, aber die haben davon einen Vorteil.
Aber da würde ich sagen, ist TTIP und CETA sind da eigentlich Chancen. Nämlich Chancen für die netzpolitische Bewegung, die sich sowieso meiner Meinung nach derzeit immer noch zu stark einigelt und nur auf ihre Kern, also eigentlich nicht sehr gut Bündnisse eingeht, die über die engeren Kreise hinausreichen. Und bei TTIP muss man halt sagen, da gibt es halt auch eine starke gewerkschaftliche Opposition zum Beispiel dagegen. Und diese Arbeitsplatzargumente werden ja zum Beispiel, selbst die Studien, die TTIP-freundlich sind, selbst die, die in Auftrag gegeben wurden, sprechen nicht von Millionen Arbeitsplätzen, sondern von ein paar hunderttausend Arbeitsplätzen über 10 Jahre. Also es geht darum, dass selbst obwohl die Studien das eigentlich befürworten, geht es darum, Wachstumszuwächse, die so gering sind, dass verglichen mit den Problemen, die wir in Europa haben, das eigentlich nicht der Rede wert ist. Und gleichzeitig gibt es eben von Seiten der Gewerkschaften große Befürchtungen, was Arbeitnehmerrechte betrifft, was eben denn auch Abwanderung von Unternehmen betrifft, was irgendwie Standortwettbewerb im negativsten Sinne betrifft. Und das heißt, was du sagst, dass als ein Problem sein könnte, nämlich dass es so breit ist, dass man es mit Datenschutz nicht abschließt, da stimme ich zu. Aber man müsste, ist es der Bug oder ist es der Feature? Man könnte auch das Feature sehen, dass man hier einfach dann Verbündete suchen muss, die einem da vielleicht auch dann helfen können.
Ja, einfacher gesagt als getan. Ja. Also wir sind ja in so einer Rolle, auch nach den ganzen ACTA-Sachen, dass diese ganzen anderen sozialen Bewegungen oder wie man sie nennen möchte, die ganze Zeit davon zukommen und uns in ihre Bündnisse einschließen wollen. Wir haben da keine Ressourcen für. Mhm. Ne? Also da gibt es dann ständig irgendwelche Vernetzungstreffen. Für die ist das alles normal. Die fahren dann halt alle, weil die über hochprofessionelle Stäbe haben. Die fahren dann ihre Arbeitszeit irgendwo hin. Die haben auch die Fahrtkosten von ihren Organisationen bezahlt bekommen, können sich da alle vernetzen, haben Zeit, irgendwie diese ganzen Debatten drin zu sein, Netzwerke zu bauen. Und bei uns bedeutet das dann, dass dann die ganz wenigen Leute, die überhaupt die Zeit hätten, dann keine Zeit haben, gerade Netzneutralität zu retten oder gerade irgendwie die Vorratsdatenspeicherung zu retten, wenn man sich dann mit den Gewerkschaften trifft oder sonst wie. Und das ist ja auch alles relativ arbeitsintensiv und erstmal nicht so viel Output da. Ne? Also dann eine pragmatische Entscheidung zu sagen, ja, würden wir gern, aber gibt's halt, geht halt gerade nicht.
Ich meine, da kann ich natürlich, würde ich ganz genauso sehen, dass wir halt dann trotzdem immer wieder auf dieses Bootstrapping-Problem zurückkommen, dass eigentlich die Basis fehlt für ganz viele dieser Dinge, die dann helfen würden, noch stärker zu werden und dann auch diese Ressourcenfragen, die du da ansprichst, besser in den Griff zu bekommen. Und ja, also ich glaube, wir haben es vorher noch nicht erwähnt, aber was da einfach auch fehlt, ist wirklich so eine Grundstruktur an Fördermitgliedern in der Dimension, die eben zum Beispiel so zumindest mal den Normalbetrieb absichert, ja, sozusagen jenseits von großen Kampagnen. Also wenn man sich anschaut, die großen Umweltschutzorganisationen haben, du hast das, glaube ich, gesagt, in Deutschland jeweils so eine 500.000 Mitglieder. Und ja, also das ist, selbst mit einem Zehntel davon könnte man schon viel mehr bewegen als jetzt.
Ja, mit einem Zehntel davon von einer Organisation hätte man irgendwie die ganze digitale Bürgerrechtsbewegung mal um den Faktor irgendwie 5 oder 10 professionalisieren. Ne, also das ist halt, wenn man sich anschaut, Digital Courage hat, glaube ich, 700 Fördermitglieder oder so. DigiGuess hat so 250. Dann gibt es natürlich noch einen CCC mit 5.000, aber wo halt auch jetzt unklar ist, sind jetzt 5.000 dabei aus politischen Gründen oder ist die Hälfte da irgendwie eher so ein Computerbastel-Hacker-Club irgendwie Mitglied geworden oder aus beiden? Also das ist halt ein bisschen unklar, aber kann halt sagen, selbst mit FSFE und wen es dann noch alles gibt, so selbst noch die ganzen FIF-Leute, die es ja auch noch gibt, so die man meistens irgendwie vergisst, da kommt man noch nicht mal auf 10.000. Genau. Also sonst gibt es ja nochmal weitere 10.000 von der Wikimedia, aber das ist halt, wie wir eben schon meinten, das läuft halt nebenbei.
Genau, und das ist halt wirklich die Frage, wie kommt man da mal dahin, dass man auch so eine professionelle Mitgliederwerbungsschiene aufziehen kann, die dann wiederum genau so eine professionelle Mitgliederwerbungsschiene finanziert. Also das ist halt dieser, Günter Ortmann, so ein Organisationsforscher, spricht ja von dem Zirkel des Anfangs, den man durchbrechen muss. Also irgendwie so, es fehlt die Struktur, um sowas professionell zu betreiben. deshalb kann man es nicht professionell betreiben. Mhm. Und ja, und ich glaube, es wird trotzdem kein Weg dran vorbeiführen, sich da selbst an einem eigenen Schopf quasi aus dem Sumpf zu ziehen und halt einfach kontinuierlich auszubauen. Und ich habe schon den Eindruck, dass da auch einiges in Bewegung ist. Also auch Digital Courage gibt es zwar seit den 80ern, eine Professionalisierungsstrategie fahren sie aber eigentlich erst seit Mitte der 2000er Jahre, wo sie eben schon langsam gesagt haben, okay, also der CCC hat sich entschieden, wir wollen nicht professionalisieren, hat auch was für sich, gibt ihm eine besonders hohe Glaubwürdigkeit, führt zu unglaublichem Engagement, wenn man diese Chaos Communications Kongresse sich anschaut, die nur mit Ehrenamtlichen organisiert werden. Ich war dieses Jahr dort und war mehr als beeindruckt. Es ist wirklich sehr toll eigentlich, muss man sagen, aber das hat halt auch Schattenseiten. Und wenn man sagt, die seit 2005 ungefähr Digital Courage, seit 2010 gibt es erst die DigiGES, es ist halt auch noch jung. Ja? Also nur bei manchen Themen läuft halt die Zeit davon, das muss man halt auch sehen.
Also was man ja in den letzten Jahren beobachten konnte, ist, dass dieses Themenfeld Netzpolitik halt aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist, was auch mit dieser Mainstreamisierung zu tun hat. Der Bundestag hat jetzt einen eigenen Ausschuss für digitale Agenda. Die Bundesregierung plant eine digitale Agenda. Also wir haben da eigentlich so ein ganzes Reframing, dass halt auf einmal von Digitalisierungspolitik die Rede ist, nicht mehr von Netzpolitik, dass man Arbeitsplätze in den Vordergrund stellt. Und das hat damit auch zu tun, dass von Seiten einflussreicher Industrielobbys mit viel Geld und Ressourcen im Hintergrund in den letzten Jahren massiv aufgerüstet worden ist, in Lobbying beispielsweise. Wenn man sich halt anschaut, was gibt es in Berlin im Bereich Netzpolitik für Lobbyagenturen, für wie die Hauptstadtrepräsentanzen der einzelnen Konzerne aufgerüstet worden sind, dann sieht man halt massiv so einen Shift-Wechsel. Und darauf ist eigentlich so, die digitale Bürgerrechtsbewegung hat noch keine richtige Antwort gefunden, dass wir eigentlich zahlenmäßig auf einmal überrannt werden bei diesen ganzen Gesetzesvorhaben, die jetzt erstmal in nächster Zeit kommen. Und da gibt es auch ein schönes Beispiel aus der EU, um nochmal zurück zur TTIP zu kommen. Auf einmal kam halt dieses Investor Relation Dings irgendwie in die Medien. Auf einmal gab es da eine ganze Menge Empörung, zu Recht. Und was macht die EU, um das Ganze aus dem Wahlkampf rauszuhalten? Auch mit Hinblick auf die Erfahrungen, die sie mit ACTA gemacht haben, erstmal so Pause. Also im Sinne von, wir machen jetzt erstmal eine Online-Konsultation. Wir versuchen mit dieser Online-Konsultation irgendwie das Thema, die Empörung aus dem Wahlkampf rauszuhalten, um dann mit der nächsten EU-Kommission, wenn dann die ganzen gewählten Abgeordneten, Kommissionsvertreter irgendwie erstmal 4 Jahre nicht mehr an Wahlkampf denken, einfach mal die Sachen durchzuziehen, die gemacht werden müssen und dann auch ohne Rücksicht auf Verluste, wenn wir Pech haben. So was Ähnliches könnte uns auch in Deutschland drohen. Jetzt haben wir diese große Koalition, die bereiten jetzt eine ganze Menge Sachen vor und es könnte halt sein, dass wir halt innerhalb des nächsten Jahres so diverse DDoS-Attacken in Form von irgendwie Unmengen paralleler Gesetzesvorhaben auf nationaler Ebene bekommen werden und gleichzeitig auf EU-Ebene. Ne? Also Reform des Urheberrechts beispielsweise wird die nächste EU-Kommission in die Hand nehmen. Das kann, wenn wir Pech haben, schlecht aussehen. Ne? Vorratsdatenspeicherung könnte wieder neu eingeführt werden über eine neue Richtlinie und diese ganzen unzähligen anderen Sachen. Und wir haben immer noch zu wenig professionelle Menschen, die quasi Zeit haben, diese ganzen Gesetzesprozesse zu begleiten, die ganzen Papiere zu lesen, Antworten aus einer Grundrechtsperspektive dazu zu schreiben, mit technischem Sachverstand, die Offenheit in den Vordergrund stellen, ein offenes Netz erhalten wollen. Und wenn wir Pech haben, werden wir da auf breiter Front überrannt werden.
Ja, und ich glaube, was da natürlich auch eine Rolle spielt, und das ist so der zweite Teil in meiner Studie, ich habe versucht, halt da ein bisschen auch auf das Thema Framing abzustellen. Und ich habe mir da, wie gesagt, nur sehr oberflächlich halt angeschaut, welche Themen die breit aufgestellten netzpolitischen Vereine vorantreiben. Also welche Themen versuchen sie zum Thema zu machen. Und auch wenn man die Beispiele, die wir diskutiert haben, wo die netzpolitische Bewegung relativ erfolgreich war, also Anti-ACTA und auch Netzneutralität ist, würde ich sagen, Grenzfall, Aber eigentlich geht es in den allermeisten Bereichen um Abwehrschlachten, um Abwehrkämpfe. Es geht darum, vorhandene oder zumindest so wahrgenommene Freiheiten zu erhalten gegen Angriffe, gegen Eingriffe, gegen Einschränkungen dieser Freiheit. Das ist bei Antizensur so gewesen, bei AK-Vorrat geht es gegen eine Vorratsdatenspeicherung, die natürlich das sich freie Bewegen im Netz irgendwie einschränkt. Bei ACTA ging es um die Einschränkung der Freiheiten im Internet, um urheberrechtliche Fragen. Und auch bei Netzneutralität, da hat man zwar eigentlich proaktiv, kämpft man dafür, dass Netzneutralität in dieser Verordnung verankert wird, aber eigentlich geht es auch darum, dass das nur verhindern soll, dass die Telekommunikationsunternehmen Netzneutralität untergraben, dass sie irgendwelche Spezialdienste verkaufen, dass sie, die sie dann wiederum über Bandbreiteneinschränkungen irgendwie überhaupt erst attraktiv machen. Also eigentlich geht es da immer nur, und das zeigt diese oberflächliche Betrachtung aus, 2/3 ungefähr der Themen, die gefahren werden, sind so Defensivthemen. Und rein defensive oder eine stark defensive Ausrichtung ist halt tendenziell eine Verliererausrichtung, weil man schafft zwar ACTA zu verhindern, aber dann stehen TTIP und CETA vor der Tür und dann schafft man vielleicht noch TTIP irgendwie zu verzögern und das ist ja das, was man beobachten kann. Die Kommission verschiebt TTIP, macht eine Konsultation. TTIP ist aber so breit, am Ende verzichten sie auf Investor State, aber bringen so viel durch. Also die Strategie nennt man da, Oliver Braus-Müller, ein Kollege aus Wien, nennt das Lose-to-Win-Strategien. Ja? Also ich gehe mit einem ganz großen Paket rein, mir ist völlig klar, ich lasse mir da ein paar Sachen rausschießen, aber das reicht immer noch, was ich da am Ende durchkriege. Und jetzt ist es so, vielleicht ist es sogar, dass man am Ende TTIP scheitert, aber CETA geht durch, irgendwie so unter dem Radar und dann habe ich trotzdem das, was ich eigentlich haben will, durchgebracht. Ja. Und die Alternative zu diesen Defensivstrategien wäre natürlich zu versuchen, okay, nicht nur vorhandene Freiheiten sichern, sondern neue Potenziale für neue Freiheiten überhaupt zu erkämpfen, ja, also proaktiver zu sein. Ja. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen an, als wäre die Platte hängen geblieben, aber natürlich, auch das ist etwas, was sich ohne Professionalisierung ganz schwer durchsetzen lässt. Ja, also, weil die Abwehrkämpfe, die lassen sich auch noch mal relativ gut ad hoc organisieren. Okay, bei Netzneutralität haben wir es gesehen, womit hat das funktioniert, dass man diese 26.000 Faxe hinbekommen hat in ein paar Wochen, dass die Freiheit des Internets ist bedroht. Ja, es hat auch gestimmt, war nicht gelogen, nur das ist eine unmittelbare Bedrohung, ich habe einen ganz klaren Adressaten. Ja. Wenn es aber darum geht, wie du gesagt hast, bei der Datenschutzverordnung irgendwie kleinteilig irgendwelche Dinge da umzusetzen, um Datenschutz besser zu verankern oder beim Urheberrecht, sowieso das kommt die komplexeste Rechtsmaterie, die wir da haben, da ein paar Schrauben zu drehen und da Konzepte auszuarbeiten, ja, schwierig. Ja, dann, das kann ich nicht mal so nebenbei machen. Und das ist auch was, wo die Mobilisierung dann vielleicht ein bisschen schwerer fällt als unmittelbare Bedrohung deines YouTube-Accounts.
Ja, das ist halt, wir waren immer ganz gut in diesen Abwehrschlachten, weil damit verbunden natürlich auch mal so ein gewisses Empörungspotenzial da war, was manchmal gerechtfertigt war, manchmal auch nicht so. Ne? Aber sagen wir mal, es ist extrem schwierig dann für bestimmte Themen, wo es halt dieses Empörungspotenzial gerade gar nicht gibt, Leute zu mobilisieren, echt zu aktivieren, dort sich einzubringen. Und das ist halt echt eine Herausforderung. Wie kriegt man halt diese Positivsachen hin, wenn gerade nicht alle irgendwie empört sind, weil alle sich über irgendwas anderes empören, was so gerade quasi der Shitstorm des Tages oder der Stunde ist. So.
Genau, ich meine, der ein ziemlich bekannter Soziologe aus den USA, Haya Grewa Rao, also indische Wurzeln, der unterscheidet zwischen Hot Cause, also so eine ein Anlass für Empörung, ja, und andererseits Cool Mobilization, also wo sozusagen etwas, was eben jetzt nicht so aufregt, was aber quasi dem Ganzen eine Konstanz gibt. Und er sagt halt, damit eine Bewegung längerfristig erfolgreich ist, muss sie das zusammenbringen. Also sie muss es schaffen, dass es einerseits immer wieder so einen Hot Cause gibt, der empört, der auch dazu bringt, oder nicht nur empört, der kann auch begeistern, ja? Also positiver gesprochen, es muss nicht immer nur negativ sein, der aber wirklich sozusagen viele Leute aktiviert, engagiert, sich einzubringen, mitzumachen. Aber das Zweite, was man nicht vergessen darf, und ich würde sagen, da sind wir derzeit einfach noch zu schwach, das haben wir vielleicht auch zu wenig am Schirm oder sind wir nicht gut genug, diese Dynamik, die bei solchen Mobilisierungen entsteht, auch in kontinuierliches, längerfristiges Engagement zu transferieren. Eben, und sei es in Form von zum Beispiel, es Ergebnis von so einer Kampagne muss nicht nur sein, dass Netzneutralität verhindert wird, sondern dass auch diese netzpolitischen Vereine, sei es Digital Courage, sei es Digitale Gesellschaft TV, sei es der Netzpolitik.org Verein, sei es von mir aus irgendwelche anderen netzpolitischen Vereine, müssen da mit ein paar hundert Fördermitgliedern mehr eigentlich rausgehen. Ja. Und man muss eigentlich auch für Verständnis oder, glaube ich, besser noch klar machen und erklären, wie du gesagt hast, dass das nicht nur Bettelbriefe sind, ja, sondern dass Geld zu geben auch eine Form von Engagement ist. Und dass sozusagen das nicht schlecht ist und schlechter ist wie ehrenamtliches Engagement. Also der Retweet ist wichtig und gut, aber nur retweeten, wenn alle nur retweeten, reicht es nicht. Ja, also ich glaube, man muss sich eigentlich fragen, wenn ich netzpolitisch engagiert bin, dann such dir einen Verein aus, der vielleicht dir am wenigsten oft ärgert, welcher auch immer das ist. Ja, aber die 5 bis 10 Euro im Monat, die müssen es dir wert sein, damit das eben auch langfristig was bringt. Ja.
Ja. Auf jeden Fall. Also können
kleiner Werbeblock.
Können wir nur unterstützen, aber das ist natürlich nur eine Form, wie man aktiv werden kann. Ne? Also eine andere Form ist halt immer, wo es halt, sagen wir mal, dieser netzpolitischen Bewegung am meisten mangelt. Wir brauchen mehr Designer, die mitmachen. Ne? Also wir haben die Inhalte.
Meinst du Webdesigner?
Nee, wir brauchen halt, also wir haben die Inhalte, aber sagen wir mal, auch so meine Erfahrung in den letzten 10, 15 Jahren war immer, dass zu wenig Wert darauf gelegt wurde, diese guten Inhalte zu verpacken, was auch damit zu tun hatte, dass es zu wenig Designer gab, die sich committed haben, die ihre Fähigkeiten angeboten haben. Programmierer gibt es eine ganze Menge. Okay, wobei man auch sagen muss, Programmierer die oder Administratoren, die auch noch einen Monat später nach ihrem Commitment dabei sind, gibt es eher wenige. Das ist ein anderes Problem. Aber Designer gibt es viel zu wenige. Das führt halt dazu, dass dann viele Inhalte verpackt werden durch irgendwie, wie wenn ich jetzt mal GIMP starten würde oder Photoshop und mal irgendwie Design machen würde. Da käme zwar ein Designball rum, aber das würde wahrscheinlich keinen so groß erreichen, weil ich nicht genau die Ahnung habe, wie man etwas designt. Aber was unsere Erfahrung war, wenn wir dann mal Designer gefunden haben, die in der Lage waren, das Ganze so zu verpacken, dass es halt auch andere Menschen ansprechen kann, also nicht nur von Nerds für Nerds kommuniziert, sondern irgendwie diese Inhalte so transportiert, dass sie halt auch Menschen außerhalb der Nerd-Community erreichen, dass es sehr viel einflussreicher ist, einfach mal andere Zielgruppen zu erreichen, für diese Themen zu begeistern, die noch gar nicht wussten, was Netzneutralität ist und wie sie selbst davon irgendwie betroffen sind. Oder anderes Beispiel, was ist mit Werbetextern? Ne? Also wir glauben zwar, dass wir einigermaßen gut Texte schreiben können, aber ich glaube, wenn es da draußen Werbetexter gibt, die quasi professionell dieses Handwerk gelernt haben, die wissen, wie man halt Inhalte nochmal anders verpackt, damit sie emotionaler rüberkommen, Menschen besser erreichen können. Sowas haben wir alles gar nicht. Wenn man sich aber anschaut, quasi professionalisierte soziale Bewegungen wie Greenpeace, wie Co., die halt ja in ihrer Geschichte mit solchen Stilmitteln erfolgreich arbeiten. Die sind natürlich in der Lage, auf der einen Seite Agenturen zu bezahlen, die diese professionelle Dienstleistung erbringen, das Ganze zu verpacken, zu kommunizieren. Andererseits sind die natürlich auch sehr beliebt bei Designstudenten, bei Hochschulen, die dann quasi für sich darum reißen, wer darf jetzt eine neue Kampagne für Amnesty International oder für Greenpeace machen. Und wir fragen uns immer, gibt es solche Angebote für Digital Rights Kampagnen? Ne?
Aber ich glaube, da ist es schon auch wieder etwas, also ich merke es jetzt selber, ich meine, ich arbeite ja sehr gut zusammen, ich bin wirklich mega happy mit dem Mo Jacobs bei dieser Recht auf Remix Kampagne, die ich irgendwie für die Digitale Gesellschaft e.V. da mit betreue, wenn man so will. Und okay, also ich schreibe die Texte und so ein bisschen konzeptionell, kann ich mich einbringen, aber es wird überhaupt nicht existieren. Es läuft jetzt seit einem Jahr, wenn ich nicht den Mo Jacobs hätte, der irgendwie zwar in Augsburg sitzt, aber der sein Masterarbeitsprojekt da dieser Kampagne eigentlich so gespendet hat und auch aber dabei geblieben ist. Also der hat jetzt seinen Master, aber er hat sich nicht zurückgezogen. Er ist wirklich super verlässlich und was ich auch nicht immer bei Designern erlebt habe, man kann mit ihm auch über Sachen diskutieren und er fühlt sich nicht gleich in seiner Designer-Ehre gekränkt. Also das sind alles tolle Sachen, aber trotzdem muss man einfach sagen, das ist Aufwand, also im Sinne von, es kostet auch trotzdem immer noch viel Zeit. Also selbst wenn quasi jetzt, wenn jetzt sich da 5 Designer bei dir melden, die zu betreuen, ist auch Arbeit. Also das darf man, glaube ich, trotzdem immer noch nicht unterschätzen. Und das bringt mich zu dem Punkt wieder, man braucht auch ein gewisses Mindestmaß an und professionellem Support, um solche ehrenamtlichen Beiträge von Designerinnen und Designern oder von Programmiererinnen und Programmierern auch wirklich dann nutzen und ausschöpfen zu können.
Ja. Und wie schafft man das jetzt?
Ja, also ich glaube, eines ist halt schon auch wirklich konsequent und Ausdauer dabei zu haben. Ja? Also im Sinne von dieses Bootstrapping, dieses sich selbst quasi an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen, im Sinne von, dass man einfach kontinuierlich versucht, besser zu werden, wenn es darum geht, Fördermitglieder zu betreuen auch, immer wieder auch das zu verknüpfen und sich auch quasi nicht zu schade sein, darum eben zu bitten und das nicht irgendwie als Bettelei oder so abzutun, sondern hey Leute, damit das wirklich funktionieren kann, damit wir euch auch mit coolen Kampagnen unterstützen können. Dafür brauchen wir eben euren Support im Sinne von, dass ihr das teilt, dass ihr euch einbringt. Aber wir brauchen auch in irgendeiner Art und Weise finanzielle Unterstützung. Und ich glaube, in die Richtung geht es ja seit ein paar Jahren, dass man sich traut, um Unterstützung zu fragen. Ja, und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man da jetzt nicht aufhört, dass man da auch nicht aufgibt, auch wenn das jetzt nicht sofort zu irgendwie den Massen führt. Aber ich glaube, wenn man da jetzt so drauf bleibt, ein paar Jahren, glaube ich, kann man da diese kritische Schwelle überschritten haben, wo es sich dann von selbst quasi beschleunigt, wo eine Art Momentum entsteht. Ich glaube, wir sind noch nicht dort. Ja. Aber sozusagen die prinzipielle Tendenz hin zur Professionalisierung, die kann man schon auch jetzt beobachten. Ich würde sagen, finally.
Wobei man auch berücksichtigen muss, wir haben natürlich eine gewisse Herausforderung in Deutschland. Es gibt eigentlich so gut wie keine andere Möglichkeit zu einer Kofinanzierung, wie es das in anderen Ländern gibt. Also wenn man sich anschaut in den USA, die großen NGOs in diesem Bereich, die es da ja gibt, die werden ja kaum von Förderern unterstützt. So, ne? Also die haben zumindest, sagen wir mal, in ihrem Refinanzierungsmix spielen Förderer eine untergeordnete Rolle, die zapfen andere Töpfe an. Einerseits sind die halt ein bisschen pragmatischer und lassen sich von Unternehmen kofinanzieren. Was natürlich in Deutschland auch immer eine große Debatte ist, so, ne? Wo auch irgendwie, sagen wir mal, dass die Herausforderung ist, eigentlich die einzigen, die über Geld verfügen und das Geld irgendwie liebend gern irgendwie in diese ganze Bewegung investieren würden, das sind Google. Mhm. Wovon sich natürlich ein Teil irgendwie zu Recht irgendwie zurückhält. In den USA ist man da irgendwie viel pragmatischer und sagt halt, wir stehen für Ziele. Wenn Unternehmen diese Ziele unterstützen wollen, dann können sie uns bis zum gewissen irgendwie Prozentsatz unterstützen. Damit erklärt man dann seine Unabhängigkeit, aber man ist, sagen wir mal, freier in der Geldannahme. In Deutschland ist es eher verpönt, von Seiten der Industrie Geld zu nehmen. Und sagen wir mal, ich habe da jetzt auch nichts dagegen, auf Google-Gelder zu verzichten. Das macht einen natürlich unabhängiger. Ne? Aber das ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist, es gibt zum Beispiel in den USA einen Haufen Stiftungen, die einfach mal zivilgesellschaftliches Engagement im digitalen Bereich finanziell unterstützt. Und das haben wir in Deutschland außerhalb dieser Stiftung Bridge nicht. Und zum Beispiel Digitale Gesellschafts e.V., die einzige Möglichkeit, da überhaupt irgendwie ein bisschen Startgeld zu bekommen, war Open Society Institute, also George Soros Foundation, die wiederum auch innerhalb von der EU die einzige Möglichkeit sind, wie sich ein Großteil dieser Digital Rights Organisationen von La Quadrature du Net über ETRI bis Open Rights Group oder Panoptikum in Polen überhaupt grundfinanzieren konnten. Sonst wäre diese digitale Bürgerrechtsbewegung gar nicht so weit ohne die Open Society Foundation.
Das gilt ja auch für die digitale Gesellschaft in Deutschland, die auch das Basisfunding dort her haben.
Genau, aber bis zu 30% halt nur so.
Genau, ne? Klar. Also man muss halt das trotzdem auch nutzen, um sich dann letztlich auf eigene Beine zu stellen.
Genau, aber worauf ich hinaus wollte, das ist halt auch noch ein Dilemmata, was wir in Deutschland haben, dass es halt nicht solche Stiftungen gibt. Es gibt zwar eine ganze Menge Stiftungen in Deutschland, aber die sehen Netzpolitik immer noch auf dem Level, dass es da um Homepages geht oder Online-Partizipation im weitesten, also im besten Sinne so. Ne? Das ist so das Progressivste, dass man irgendwelche Partizipationsplattformen dann irgendwie fördert und das als Demokratieförderung ansieht, aber man sieht halt nicht irgendwie diese Grundrechtsdiskurse von Datenschutz über Urheberrecht bis sonst irgendwie als förderungswürdig an. Während es gibt halt andere Beispiele. In den Niederlanden gibt es Bits of Freedom, was auch eine alte Geschichte hat, eine Zeit lang eingeschlafen war, seit 4 Jahren wiederbelebt wurde Und die haben dort verschiedene Menschenrechtsstiftungen, die auch Menschenrechte im Internet fördern. Und so ist Bits of Freedom auf einmal in der Lage, irgendwie, ich glaube mittlerweile fast 10 festangestellte Juristen beschäftigen zu können. Und die sind dadurch sehr einflussreich geworden. Und wenn man das mal hochrechnet, das wäre halt, die Niederlande haben 8 Millionen Einwohner oder so. In Deutschland wäre man dann auf einmal in der Lage, hätte man solche Stiftungen 100 Leute zu finanzieren, was auch schon eine Verzehnfachung von dem wäre, was irgendwie im Moment faktisch ist. Also sagen wir mal, die kleinen Niederlanden haben genauso viele festangestellte Netzpolitik, professionelle Lobbyisten, Aktivisten wie ganz Deutschland.
Ja, also ich glaube, ich meine, zwei Sachen. Ich glaube, das eine, was du angesprochen hast mit dem, dass in den USA man da weniger Berührungsängste mit Firmen hat, ich würde sagen, das hat auch Nachteile. Also ich glaube, also das wäre, glaube ich, nicht der Weg, ich glaube, das sind ganz große Gefahren damit. Man merkt, was ist das beste Argument eigentlich, ich kenne es vor allem aus dem Urheberrechtsbereich, vielleicht bin ich deshalb so ein gebranntes Kind, aber da wird ja wirklich versucht, bei jeder Person, die irgendeine urheberrechtskritische Meinung vertritt, und wir reden jetzt nicht von Urheberrecht abschaffen, sondern wir reden da von ganz harmlosen Forderungen wie ein klein wenig an den Stellschrauben des Urheberrechts, also den Ausnahmen, den Schranken zu drehen und eben zum Beispiel so ein Recht auf Remix einzuführen. Allen Leuten, die das machen, wird irgendwie versucht nachzuweisen, dass sie aber irgendwelche Umwege oder sonst irgendwie von Google finanziert seien. Ja, also so in Richtung, weil wer nämlich dafür ist, der kann eigentlich das nicht von sich aus gut finden, sondern eigentlich steckt da Google dahinter. Und das ist sozusagen das stärkste Argument. Es ist eigentlich keines, aber...
So ein emotionales. So,
ne? Genau, ne, überhaupt. Also sozusagen, gerade in Deutschland ist diese Skepsis, glaube ich, viel ausgeprägter auch. Das hat auch Vorteile. Ja. Es ist halt so, dass das hilft uns eben auch. Also wenn quasi es nicht so eine große Skepsis gegen Telekommunikationskonzerne gäbe, die man auch völlig angebracht ist, ja, aber dann hätten wir in Netzneutralitätskämpfen schlechtere Karten, ja, weil dann, und man muss sich auch noch sehen, wie sich das dann auswirkt bei der Regierung, die vielleicht empfänglicher ist für die Lobby der Telekommunikationsunternehmen. Aber sozusagen deshalb, da wäre ich extrem zurückhaltend. Was die Stiftungssachen betrifft, die du ansprichst, ist das offensichtlich so? Es fehlt einfach diese Stiftungsförderlandschaft in Deutschland, die es in anderen Ländern gibt.
Ja, die fehlt halt nur im Bereich Netzpolitik.
Im Bereich Netzpolitik, ja. Ich würde aber auch sagen, sie ist sonst nicht so ausgeprägt. Also auch wenn man sich anschaut, in den USA gibt es ja zum Beispiel im Bildungsbereich, ich meine, das reicht in die Netzpolitik mit rein, aber da gibt es sowas wie die Hewlett Foundation oder die Ford Foundation, die wirklich Millionen, zig und Abermillionen von Dollar jedes Jahr reinstecken in zum Beispiel die Erstellung offener Lehr- und Lernunterlagen. Die kommen jetzt nicht aus der Netzpolitik, aber das reicht natürlich in die Netzpolitik rein, weil da auch netzpolitisch orientierte Vereine, wie zum Beispiel auch Creative Commons, dann zum Beispiel von solchen Grants dann Geld bekommen. Und das fehlt halt in Deutschland, würde ich schon sagen, nicht nur in der Netzpolitik. Das ist einfach nicht so stark ausgeprägt. Aber ich würde sagen, damit muss man umgehen. Und ich glaube, da hilft auch nicht viel, darüber zu klagen. Wir müssen halt schauen, eben Bootstrapping da ein bisschen zu betreiben. Ich glaube, das kann funktionieren. Also es ist ja genug Geld da und die große Glaubwürdigkeit eigentlich, die wir dann trotzdem genießen, die netzpolitische Bewegung in Deutschland, und ist da ein Punkt. Und ich glaube, was man auch noch sagen kann, wir werden sehen, ob sich vielleicht dieses zumindest vorläufige Scheitern der Piratenpartei, vielleicht hat das auch positive mittel- bis langfristige Wirkungen, weil halt, das ist sicher was derzeit immer noch eine Schwäche ist. Die netzpolitischen Vereine sind nicht in der Fläche präsent. Also gerade der Chaos Computer Club, der hat zumindest so lokale Erfas. Aber
die sind auch nicht alle politisch.
Die sind nicht genau. Und, aber DigiGuess kann natürlich auch mit dem Staff, den es derzeit hat, unmöglich in die Breite gehen. Und da muss man sagen, hat die Piratenpartei eines schon gezeigt. Also ein Potenzial wäre da gewesen, auch in der Breite netzpolitischen Aktivismus irgendwie zu fördern. Das hat jetzt nicht ganz so geklappt und es gibt sicher ganz viele, die sich jetzt frustriert da auch zurückziehen. Aber das ändert nichts daran, dass die sicher bis zu einem gewissen Grad politisiert wurden in diesem Prozess, da auch viele über Politik gelernt haben, dass vielleicht doch nicht alles so einfach ist, wie man sich's vorgestellt hat. Und wer weiß, vielleicht in ein paar, also wenn nur die Hälfte der Piraten dann irgendwie in so 2-3 Jahren mal wieder Lust bekommen, was Politisches zu machen und dann irgendwo oder zumindest als Fördermitglied weiterhin erhalten bleiben, dann ginge da auch schon was. Ja? Also mal schauen, was da noch aus der, da quasi da, aus die, da, dann auf diesem Humus vielleicht wächst, der da, ohne dass das so intendiert gewesen wäre, durch das Scheitern der Piratenpartei entstanden ist.
Ja, das ist also, sagen wir mal, eine Chance und Herausforderung zugleich. wie schafft man es, diese Menschen, die es da ja offensichtlich gibt, überall in der Breite, zu aktivieren, zu vernetzen, miteinander für bestimmte Themen in die Breite, auf die Straße, in die Fußgängerzonen, zu den Menschen sozusagen im analogen Leben zu bringen.
Genau, und ich würde sagen, derzeit denken wir da vielleicht auch noch zu wenig drüber nach. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir da heute mal so sprechen, einfach um mal zu reflektieren. Wo würde es sich eigentlich lohnen, die knappe Zeit, die wir haben, draufzusetzen, damit das eben nachhaltiger wird? Also meine größte Sorge eigentlich ist immer, dass es zwar teilweise kurzfristig sehr gute Mobilisierungserfolge gibt, aber das verpufft, wenn man es eben nicht schafft, nach ACTA auch TTIP und CETA nicht nur zu verhindern. Das wäre der erste Schritt, aber der zweite wäre dann eben und darüber hinausgehend auch endlich in die Offensive zu gehen.
Und Änderungen am Urheberrecht beispielsweise.
Zum Beispiel. Oder auch, es geht nicht nur um Änderungen am Recht oder so. Ich finde, das ist eigentlich auch eine der großen Stärken, finde ich, der ungenutzten Stärken oder der Potenziale der Netzbewegung, dass es ja eben durchaus Dinge gibt, die muss ich nicht mal per Gesetz ändern. Und ich könnte aber trotzdem schon ganz viel bewegen. Also mein Lieblings, um mal wieder zu dem derzeitigen eher Problembereich gehen, was ist mit Überwachung? Wie reagieren wir darauf? Da haben wir genau das Problem, ist eigentlich auch ein Abwehrthema. Ja? Wir wollen eigentlich diese Totalüberwachung, gegen die will man sich wehren, ist defensiv. Aber wir haben keinen klaren Adressaten. Wir wissen nicht, wen wir ansprechen sollen. Es gibt die Geheimdienste halten sich nicht an Regeln.
Ja, vor allen Dingen sind die meisten bestehen. Geheimdienste, die kriminell agieren, von denen wir es wissen, dass sie kriminell agieren, in anderen Ländern ansässig.
Kommt noch dazu, also was bringt es dann quasi die Bundesregierung oder das deutsche Parlament oder auch das EU-Parlament zu neuen Regelungen irgendwie zu animieren, die dann genauso ignoriert wurden wie die alten? Jetzt kann man sagen, macht trotzdem vielleicht Sinn, nur das wird nicht die Begeisterungsstürme auslösen. Ja? Dann ist die Frage, was kann man dann tun? Und ich glaube, es gibt da nicht die eine Lösung. Aber so Dinge wie zum Beispiel verstärkten Einsatz von Open-Source-Software fordern, ja? Das ist, finde ich, eine Offensivstrategie. Ja? Man kann sagen, es gibt viele Gründe, warum Einsatz zumindest im öffentlichen Bereich von Open-Source Sinn macht. Ja? Es ist wirtschaftlich sinnvoll, es fördert Innovation, es führt dazu, dass man nicht das Rad ständig neu erfinden muss und so weiter.
Aber Unabhängigkeit.
Unabhängigkeit, Sicherheit. Genau. Ich herstelle Unabhängigkeit, ja, und so weiter. Aber unabhängig von all diesen Gründen, die sowieso schon dafür sprechen, gibt es jetzt einen weiteren wichtigen Grund, nämlich jede Software, die nicht offen ist, ist quasi prinzipiell verdächtig, irgendwelche Hintertüren zu haben.
Weil vor allen Dingen professionelle oder sagen wir mal kommerzielle Software, die ohne Quelltext ausgeliefert wird und seinen Sitz in den USA hat.
Ja, wobei ich glaube, es muss nicht mal USA sein. Wenn ich nicht reinschauen kann in den Quellcode, dann weiß ich einfach nicht, ist da eine Hintertür drinnen, die nach Hause telefoniert. Und das heißt, eine Antwort, finde ich, auf den NSA-Skandal muss sein, Open Source muss zum Standard werden, zumindest in allem, was irgendwie öffentlich ist, aber eigentlich auch darüber hinaus. Und ich würde sagen, diese ganzen Open-Bewegungen, die es da gibt, Open Source Software, Open Education, Open Access,
Open Data,
Open Design, whatever, ja, alle diese Bewegungen, das wären eigentlich Offensivbewegungen. Da geht es darum, die Potenziale digitaler Technologien zu nutzen und die neue Freiheiten zu schaffen, die man vorher gar nicht hatte. Und ich glaube, das kann eben sozusagen nicht nur Empörung, sondern Begeisterung auslösen. Ich glaube, das merkt man auch ein bisschen, aber diese Potenziale sind halt immer noch komplett unausgeschöpft. Ja. Und ich glaube, das wäre halt auch was, wo man noch viel stärker versuchen müsste, in diese Richtung zu gehen.
Ja. Dann haben wir jetzt eigentlich mal so einen großen Bogen gespannt, sicherlich ganz viel auch noch vergessen. Gibt es noch irgendwas, was dir einfällt, was wir eigentlich mal besprechen wollten?
Ja, also machen wir einfach wieder mal was.
Aber vielleicht machen wir mal einen Nachfolge-Podcast mit all den Sachen, die wir vergessen haben, mit vielleicht noch Anregungen, die ihr in den Kommentaren bei netzpolitik.org bringen könnt. Ja, vielleicht nochmal zum Schluss die Aufforderung. Also, wenn ihr aktiv werden wollt, eine Möglichkeit ist sicherlich, das sehen wir aus anderen erfolgreichen Bewegungen, Geld zu spenden. Diejenigen zu unterstützen, die an den Themen dranbleiben, die quasi auch Monitoring betreiben, Themen langfristig angehen wollen und die euch dann immer wieder aktivieren können, wenn tatsächlich eure Hilfe gebraucht wird, um ein Anliegen umzusetzen oder ein anderes Anliegen aus bestimmten Gründen zu verhindern. Eine andere Sache ist, wenn ihr Designer seid, wenn ihr Texter seid oder sonst irgendwie. Also gerade diese Fähigkeiten, die unterrepräsentiert sind in dieser digitalen Bürgerrechtsbewegung. Wendet euch an uns, wendet euch an die anderen, die es da gibt, bietet eure Hilfe an. Sowas wird mehr als gesucht und ist vor allen Dingen mehr als hilfreich, wenn ihr halt quasi nur Zeit und eure Skills irgendwie spenden wollt.
Ja, klingt doch gut.
Ja, ansonsten vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr ihn wahlweise flattern oder netzpolitik.org finanziell sonst wie unterstützen. Wir nehmen auch Bitcoins. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß noch. Danke dir, Leonard, fürs Dabeisein.
Ich danke fürs Einladen.
Wir hoffen, dass wir demnächst wieder mehr Podcasts machen, weil jetzt ist die Technik wieder aufgebaut. Dann viel Spaß und tschüss.
Ciao.